In dieser Folge des BFG-Podcasts Gewässerwissen dreht sich alles rund um das Thema Algen. Eigentlich sind diese Mikroorganismen ja ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems Gewässer. Doch unter bestimmten Bedingungen kann das System aus dem Gleichgewicht geraten. Längere Phasen mit geringem Abfluss und überdurchschnittliche Wassertemperaturen als Folgen des Klimawandels setzen den Lebensraum unter Druck. Stoffeinträge wie Salze, Stickstoff und Phosphor können unter solchen Bedingungen zu gravierenden Folgen führen. Wir gehen heute den Algen auf die Spur und zeigen, wie die BFG mithilfe der Erkenntnisse aus Forschung und Methodenentwicklung ihre Partnerinnen und Partner berät, um ökologische Extremereignisse wie die Blaualgenblüte in der Mosel und das Fischsterben im August 2022 in der Oder frühzeitig zu erkennen und die Ursachen zu erforschen. Ich stehe hier gerade an einer der Messstellen der BFG am Rhein in Koblenz. Neben mir ist Dr. Julia Kleinteich, Algenexpertin aus dem BFG-Referat Mikrobielle Ökologie. Julia, wie ist die aktuelle Lage in den Bundeswasserstraßen?
Ja, wir haben ja im Moment wieder gerade sehr, sehr heiße Temperaturen. Das spiegelt sich natürlich auch in unseren Flüssen wieder. Wir haben da auch steigende Wassertemperaturen und tendenziell eher sinkende Abflüsse. Wir hatten auch das Frühjahr über schon wieder vermehrt Niedrigwasser in den Flüssen. Und zumindest in einigen Flüssen merkt man das eben auch an der Algenkonzentration. Also an der Oder oder an der Elbe haben wir schon wieder sehr hohe Algenkonzentrationen. Hier, wo wir jetzt stehen, am Rhein oder auch an der Mosel, sehen wir das allerdings noch nicht. Da haben wir noch weniger Algen im Fluss. Wenn der Sommer aber so weitergeht, wie er anfängt, dann ist das eventuell nur die Ruhe vor dem Sturm.
Dann vielen Dank für die erste Einschätzung und bis gleich.
Danke, ich freue mich.
Bevor ich mich mit Julia und weiteren KollegInnen über die Arbeiten der BFG zu den Algen in den Bundeswasserstraßen unterhalte, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Alle 3 Monate gibt es jetzt eine neue, spannende Folge von Gewässerwissen. Also bis gleich. Willkommen im Gewässerwissen, der Podcast der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Hier hören Sie, mit welchen interessanten Themen sich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so alles beschäftigen. Wir nehmen Sie mit ins Gelände auf Probenahme, in unsere Labore oder sprechen über interessante neue Projekte und wie wir unseren Partnerinnen und Partnern mit unserer Expertise zur Seite stehen. Im Gewässerwissen zeigen wir Ihnen unsere ganze Vielfalt. Schon Leonardo da Vinci wusste, Wasser ist die treibende Kraft der gesamten Natur. Mein Name ist Martin Labatz und ich arbeite als Wissenschaftsjournalist an der Bundesanstalt für Gewässerkunde. In unseren Bundeswasserstraßen kann das Wachstum von Algen stark schwanken, je nachdem, wie sich das Wetter zeigt. Wenn Frühling und Sommer eher kühl, regnerisch und wenig sonnig verlaufen, haben Phytoplankton, also pflanzenähnliche Mikroorganismen im Wasser, schlechte Karten. Wenn es allerdings über längere Zeit warm und trocken ist, dann kann es zu einem vermehrten Algenwachstum kommen. So können sich neben den oft harmlosen Arten wie Kieselalgen oder Grünalgen auch Giftstoffe produzierende Algen vermehren, wie die Blaualgen in der Mosel oder die Brackwasseralge in der Oder. Die BFG untersucht deshalb regelmäßig die Wasserqualität und sammelt seit Jahrzehnten Daten, zum Beispiel an der Mosel, wo die Aufzeichnungen bis in die 1970er Jahre zurückreichen. Von besonderem Interesse sind genau diese Arten, die in manchen Fällen giftige Stoffe, sogenannte Toxine, produzieren können. In der Mosel kam es zum Beispiel in den letzten Jahren während heißer Sommermonate immer wieder zu massenhaften Vermehrungen von Blaualgen, die an manchen Stellen zeitweise sogar mit dem bloßen Auge erkennbar waren. Große Teile des Flusses waren dann von einem grünlich-blauen Teppich bedeckt und in Wasserproben konnten Algentoxine nachgewiesen werden. Ein weiteres Beispiel, was passieren kann, wenn sich Algen breit machen, ist das Fischsterben in der Oder im August 2022, das durch ein Toxin der Brackwasseralge Prymnesium parvum ausgelöst wurde. Unter welchen Bedingungen also müssen wir mit toxischen Wirkungen rechnen? Was wir gleich hören werden, es kommt immer auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren an. In dieser Folge wollen wir herausfinden, unter welchen Bedingungen das Ökosystem Bundeswasserstraße unter Druck geraten kann und wie die Forschung der BFG dazu beiträgt, dieses zu schützen. Wir gehen den Algen auf die Spur. 2 spannende Ansätze stehen dabei im Fokus: eDNA und Non-Target-Analytik. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Mosel. Dr. Julia Kleinteich aus dem Referat Mikrobielle Ökologie hat zusammen mit ihrem Team die umfangreichen Datenreihen der BFG ausgewertet. Ziel der Forschung war es, herauszufinden, welche Bedingungen das Aufblühen von Algen in dem größten Nebenfluss des Rheins begünstigen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wurden im Fachjournal Nature Scientific Reports veröffentlicht. Ich habe mich mit Dr. Kleinteich an einer der Messstellen der BFG in Koblenz getroffen. Diese liegt am Rhein, direkt am ehemaligen BFG-Hauptgebäude und gehört, so wie die Messstellen an der Mosel, zum Gewässergütemessnetz der Bundesanstalt. Hier sprach ich über die Unterschiede zwischen Rhein und Mosel beim Algenwachstum, wollte aber zunächst von Julia Kleinteich wissen, welche Faktoren das Wachstum von Blaualgen beeinflussen und wie es überhaupt dazu kommt, dass die BFG über einen mehr als 20-jährigen Datensatz zu Blaualgen verfügt.
Ja, mit dem Datensatz oder mit dem Sammeln der Daten haben ja meine Vorgänger an der BFG angefangen. Also das ist eigentlich lange vor meiner Zeit hier schon begonnen worden. Unsere Datenreihen, die gehen eigentlich zurück bis in die 70er, 80er Jahre hinein. Und so richtig kontinuierliche Messwerte, die man dann auch am Stück auswerten kann, haben wir eigentlich seit den 90er Jahren ungefähr. Und solche Datenreihen sind natürlich besonders wertvoll, weil man eigentlich nur in solchen Langzeitdatenreihen dann auch Langzeitsignale herauslesen kann, also wie zum Beispiel den Klimawandel. Und damit ist die BFG oder solche Institute wie die BFG haben damit auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil viele Universitäten zum Beispiel haben keine solchen Langzeitdatenreihen. Und ja, ich finde es eben deswegen besonders wichtig, diese auch auszuwerten und für die Forschung einzusetzen und zu nutzen.
Trotzdem sprecht ihr ja in eurer Publikation von einer Datenlücke bei Fließgewässern, was die Messung angeht. Was bedeutet das denn für eure Auswertung?
Also bei der Datenlücke wollten wir darauf hinaus, dass Cyanobakterien oder Blaualgen, wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch auch heißen, eigentlich mehr in Seen und stehenden Gewässern, Küstengewässern, Talsperren etc. mehr beschrieben sind. Aus Flüssen sind sie aber kaum bekannt. Und wir sehen jetzt aber das Phänomen, dass in immer mehr fließenden Gewässern oder langsam fließenden Gewässern wir eben auch Cyanobakterien beobachten. Und hier gibt's aber eben noch sehr wenig Daten oder Studien, die untersuchen, was hier die treibenden Faktoren oder die Ursachen dafür sind.
Und welche Parameter habt ihr jetzt für eure aktuelle Studie verwendet?
Also wir haben eine ganze Reihe von Parametern verwendet, die eben in diesem Langzeitdatensatz vorhanden waren. Das sind einerseits physikochemische Parameter wie die Leitfähigkeit, Temperatur oder der Sauerstoffgehalt, aber eben auch Nährstoffe im Wasser und aber auch biologische Parameter. Und von denen ist eben der Chlorophyllgehalt und auch die Algenzusammensetzung waren die wichtigsten Parameter, die wir da betrachtet haben.
Wie bestimmt man denn eigentlich die Algenkonzentration in einem Gewässer?
Ja, die Algenkonzentration wird eben hauptsächlich über den Chlorophyllgehalt bestimmt. Chlorophyll ist ja der Farbstoff der Photosynthese-Reaktion. Also das, was die Pflanzen grün macht, ist das Chlorophyll. Und der wird eben auch verwendet, um die Konzentration der Algen im Gewässer zu bestimmen. Da gibt es verschiedene Bestimmungsmethoden. Wir verwenden tatsächlich auch mehrere an der BFG in unseren Routinemessungen. Und den Chlorophyllgehalt haben wir eben verwendet. Es gibt aber auch andere Methoden, zum Beispiel über die Chlorophyllfluoreszenz kann man eben noch die unterschiedlichen Algengruppen unterscheiden. Und es gibt eben auch noch die klassische Methode, da wird am Mikroskop tatsächlich in stundenlanger Kleinstarbeit jede Alge einzeln ausgezählt oder eine repräsentative Menge. Und ja, da steckt eine unglaubliche Arbeitszeit auch dahinter, hinter diesem Datensatz.
Und wann spricht man von einer Algenblüte?
Ja, die Definition für eine Algenblüte ist tatsächlich nicht so ganz einfach, weil das eben ganz stark aufs Gewässer drauf ankommt, in dem man sich befindet. Eine Algenblüte in der Mosel wäre ab einem anderen Chlorophyllgehalt als eine Algenblüte im Rhein oder vielleicht auch in der Elbe, die noch viel mehr Algen hat als die Mosel. Jetzt, man spricht eigentlich von einer Algenblüte, wenn die Algenkonzentration über dem normalen Durchschnitt sich befindet. Und in der Mosel, kann ich mal so als Hausnummer sagen, haben wir so im Durchschnitt einen Algengehalt von 10 bis maximal 30 Mikrogramm pro Liter Chlorophyll. Und während dieser Blaualgenblüten hatten wir eben bis über 100 Mikrogramm pro Liter Chlorophyll. Also das war schon deutlich mehr als das, was wir da so vorher im Durchschnitt beobachtet haben.
Und wenn wir uns jetzt auf die Mosel mal konzentrieren, welches ist denn die Hauptart, die für die Algenblüte dort verantwortlich ist?
Ja, in der Mosel beobachten wir eben hauptsächlich das Cyanobacterium Microcystus aeruginosa. Das tritt dort wirklich zu diesen Blütezeiten sehr dominierend auf, also macht bis zu 90% oder mehr der Biomasse aus. Und das ja Gemeine an dieser Alge oder an diesem Cyanobacterium ist, dass es eben auch Toxine synthetisieren kann, also das sogenannte Mikrozystin, auch nach der Alge benannt. Und das kann eben zum Beispiel Leberschäden oder auch andere toxische Reaktionen im Körper hervorrufen.
In welchen Arten von Fließgewässern finden denn gerade diese Cyanobakterien besonders gute Bedingungen vor? Und was sind denn diese besonderen Bedingungen?
Ja, also die Cyanobakterien, zumindest Microcystis, kommt eigentlich eher in stehenden Gewässern vor. Also in Binnengewässern, in Seen, aber auch in Talsperren kommt es immer mal wieder zu Problemen mit Microcystis, gerade wenn es ein Badegewässer oder eben auch ein Trinkwasserreservoir ist. In Flüssen hat man Microcystis bisher sehr selten beobachten können, weltweit. Es sind eben ja eher diese langsam fließenden Gewässer oder stehenden Gewässer, wo es eine Schichtung gibt, wo sich Cyanobakterien wohlfühlen. Und wir haben jetzt eben in diesen stauregulierten Flüssen das Phänomen, dass wir eben immer weniger Abfluss haben und dadurch immer weniger Fließgeschwindigkeit. Und dadurch bekommen eben vor allem im Spätsommer, wenn es sehr heiß ist und sehr wenig Niederschlag fällt, diese stauregulierten Flüsse immer mehr an Seencharakter. Und dadurch kommen eben immer mehr Algen oder auch Cyanobakterien dort vor, die wir vorher eher in stehenden Gewässern beobachtet haben.
Seit wann habt ihr denn in der Mosel ein erhöhtes Algenwachstum feststellen können oder festgestellt?
Also die Cyanobakterienblüten beobachten wir in der Mosel seit 2017. Da sind die zum ersten Mal aufgetreten. Und vorher waren die tatsächlich auch nicht in der Mosel zu finden. Und seit 2017 sind die tatsächlich ein regelmäßiges Phänomen in der Mosel. Wir haben die seither in jedem Jahr beobachten können oder in jedem Spätsommer bis auf 2021, was eben ein sehr regnerisches Jahr war, wo der Abfluss auch kontinuierlich sehr hoch war. Da gab es dann keine Blüte.
Welche Umweltbedingungen haben denn bei diesem Anstieg seit 2017 eine Rolle gespielt?
Was wir auch eben in dieser Publikation jetzt ausgewertet oder zeigen konnten, dass wir eben seit 2017 einen signifikant geringeren Abfluss in der Mosel hatten im Vergleich zu diesen 20 Jahren davor. Dazu kommt eine erhöhte Temperatur im Wasser. Wir hatten auch teilweise bessere Lichtverhältnisse, also mehr Sonnentage oder mehr Sonneneinstrahlung in der Zeit, die eben relevant für die Cyanobakterien oder das Cyanobakterienwachstum ist, also zwischen Juli und September. Wir haben in der Mosel eine eher sinkende Nährstoffkonzentration im Langzeitdatensatz, aber trotzdem sind eben die Nährstoffkonzentrationen immer noch hoch genug, um das Algenwachstum zu unterstützen. Aber die treibenden Faktoren waren wirklich der Abfluss, Temperatur und die Lichtverfügbarkeit.
Ihr habt trotzdem in eurer Veröffentlichung von der sogenannten Eutrophic Past gesprochen, also der nährstoffreichen Vergangenheit. Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen und wie wichtig sind im Allgemeinen Nährstoffe für das Algenwachstum?
Ja, unsere Gewässer und eben auch unsere Flüsse waren ja in den 70er und 80er Jahren sehr viel stärker von Nährstoffen belastet, als sie es heutzutage sind. Durch sehr viele Maßnahmen, wie zum Beispiel den Bau von Kläranlagen, konnte man eben den Nährstoffgehalt in vielen Gewässern deutlich senken. Und die Effekte sieht man eben auch. Also wir haben nicht mehr diese starken Algenblüten, wie wir sie eben in den 80er oder frühen 90er Jahren im Rhein oder auch in der Mosel hatten. Die sind eben deutlich zurückgegangen. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass der Klimawandel teilweise diese Phänomene wieder zu begünstigen scheint, dass wir eben gerade in diesen Spätsommermonaten bei niedrigem Abfluss wieder mehr Algenblüten bekommen. Und das scheint zumindest uns an diese Eutrophic Past zu erinnern und diese Phänomene, die eigentlich schon überwunden geglaubt schienen, wieder zu triggern oder hervorzurufen.
Welche Auswirkungen kann denn dann ein erhöhtes Algenwachstum auf Mensch und Umwelt haben?
Ja, Algen sind an sich ein natürlicher Bestandteil im Gewässer. Also Algen sind wichtig im Gewässer als Grundvoraussetzung für die ganze Nahrungskette. Es kann aber eben unter diesen bestimmten Bedingungen zu Algenblüten kommen, also zu einem verstärkten Algenwachstum. Und das kann eben nachteilige Effekte einerseits aufs Ökosystem haben, aber auch auf den Menschen. auf das Ökosystem kann es eben sein, dass zu viel Biomasse zu erhöhter Sauerstoffzehrung führt, wenn diese Biomasse abstirbt. Und dann kann es zu kritischen Sauerstoffmangelsituationen im Gewässer kommen. Wenn wir jetzt eine Alge haben oder ein Cyanobakterium, das Toxine produzieren kann, dann können bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, bei denen es dann auch für Mensch oder auch für Tiere gefährlich werden kann, die zu viel von diesem Wasser aufnehmen, zum Beispiel beim Schwimmen oder beim Baden im Gewässer. Bei dem Cyanobakterium, was wir in der Mosel beobachten, Microcystis aeruginosa, wird eben das Toxin Microcystin gebildet. Und das ist eben bekannt als Lebertoxin. Und hier gibt es Grenzwerte von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Und die haben wir aber in der Mosel noch nicht überschritten gesehen. Also die Microcystin-Werte, die wir an der BFG gemessen haben, liegen unter dem Trinkwasser- oder auch Badegewässergrenzwert, der von der WHO vorgesehen ist. Man muss aber vielleicht noch ergänzen, dass wir natürlich das Microcystin im Freiwasser gemessen haben. Also es kann sein, dass an Stellen, gerade so im Uferbereich, wo sich sehr viel Biomasse von Cyanobakterien ansammelt, der Microcystin-Gehalt auch höher sein kann. Man sollte also trotzdem aufpassen und auch Warnungen des Landesamtes ernst nehmen, wenn vor erhöhten Toxingehalten in der Mosel gewarnt wird. Und auch 2022 haben wir höhere Konzentrationen gemessen als in den Jahren davor. Es kann also sein, dass auch lokal höhere Toxinkonzentrationen zu finden sind, als wir sie hier gemessen haben.
Und wie sieht es mit anderen Algenarten aus? Also zum Beispiel Kiesel oder Grünalgen, sind die nicht so schädlich für die Umwelt und für den Menschen?
Kiesel oder Grünalgen sind auch natürlicher Bestandteil des Phytoplanktons. Und die meisten, da gibt es auch Ausnahmen, bilden eben keine Toxine. Und zumindest heißt es, dass sie eben auch nicht Allergien oder sowas auslösen können, wie die Cyanobakterien. Und deswegen ist eine Blüte von Kieselalgen oder auch Grünalgen meistens nicht so schlimm für das Ökosystem oder auch für den Menschen wie eine Blüte von Cyanobakterien.
Kann man denn die Erkenntnisse aus der Veröffentlichung oder aus eurer Arbeit, also das trockene und warme Wetter und die daraus resultierenden niedrigen Abflüsse und die hohen Wassertemperaturen, die die Algenblüte begünstigt haben, auch auf andere Flüsse übertragen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir an vielen anderen, auch stauregulierten Flüssen, eben bisher noch keine so starken Cyanobakterienentwicklungen beobachten. Also zum Beispiel an der Lahn oder am Neckar. Da sind, wenn dann, nur ganz kleine Vorkommen von Cyanobakterien zu beobachten, obwohl die Faktoren dort ja ähnlich sind wie an der Mosel. Wir glauben aber trotzdem, dass die Mosel als so Art Beispiel für die Zukunft unserer Flüsse im Klimawandel dienen könnte. Und umso wichtiger ist es zu verstehen, welche Faktoren dort die Cyanobakterienblüten hervorgerufen haben, um vielleicht auch Maßnahmen treffen zu können, sie an anderen Flüssen zu vermeiden.
Wir stehen ja hier am Rhein, genau vor dem BFG-Gebäude. Gibt es denn hier ähnliche Probleme mit Algenblüten?
Nein, am Rhein ist die Nährstoffkonzentration deutlich geringer als an der Mosel. Außerdem haben wir eine viel höhere Fließgeschwindigkeit und im Rhein entwickeln sich eigentlich sehr viel weniger Algen als in der Mosel oder in einem stauregulierten Fluss. Wir hatten hier 2018 in diesem sehr starken Niedrigwasserjahr eine leichte Blüte von Grünalgen. Das waren aber nur so 20 Mikrogramm pro Liter, also nichts Nennenswertes. Und mit Cyanobakterien gibt's hier eigentlich keine Probleme.
Genügend gelöste Stoffe und hier vor allem Nährstoffe. Viel Sonne, hohe Wassertemperaturen, wenig Regen und ein gemütlich dahinfließender Fluss. Das sind also die idealen Bedingungen für ein ausgedehntes Algenwachstum. Die Daten der BFG von der Mosel zeigen das eindeutig. Doch wie bekommt die BFG eigentlich Daten zu den Algen in den Bundeswasserstraßen? Um das zu erfahren, habe ich die beiden BFGlerinnen Philipp Jung und Shannon Brennecke bei einer Probenahme begleitet. Der biologisch-technische Assistent und die Praktikantin produzieren die Langzeitdaten der Bundeswasserstraßen zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Laboren der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Wir betreten den Messponton der BFG.
An den Kaiserin-Augusta-Anlagen hat die BFG einen Steiger und da nehmen wir immer montagsmorgens unsere erste Probe.
Hier betreibt die Behörde eine Messstation für zahlreiche Umweltparameter, darunter Schwebstoffe, Mikroplastik, Schiffschall und Abgase und Gewässergüte. Und hier werden auch die verschiedenen Proben zur Bestimmung der Algenkonzentration genommen. Philipp Jung zieht sich vor Beginn der Probenahme Schutzhandschuhe an.
Weil das alles so steril wie möglich sein soll, das heißt, der Eimer, also der 10-Liter-Eimer, ist vorher entweder mit UV oder mit Chlorbleiche dekontaminiert worden. Jetzt nehme ich mir das Seil und hake den Eimer fest. Und damit hole ich mir ungefähr 6 bis 9 Liter Wasser hoch. Und das ist dann unsere DNA-Probe. Dafür haben wir 3 1 Liter Vierkantflaschen, die wir dann auch abfüllen. Die sind auch vorher entweder mit UV oder mit Chlorbleiche dekontaminiert. Da wird erst ein bisschen Wasser reingefüllt, das wird geschüttelt und ausgewaschen und das Wasser wird dann auch wieder verworfen und dann wird die Flasche komplett aufgefüllt.
Eine der Flaschen nutzen Forschende der BFG im weiteren Verlauf für das mittlerweile etablierte Routinemessprogramm zur Bestimmung des Phytoplanktons über eDNA. Dazu später mehr. Mithilfe der Probe in der zweiten Flasche untersucht eine Masterstudentin die Virenkonzentration im Wasser. Die letzte Probe ist für Kolleginnen und Kollegen der IKSR, der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins.
Dann haben wir noch einen zweiten Eimer, der ist nicht speziell gesäubert. Da steht eine Spritzflasche mit Leitungswasser drin, 2 kleine Probengefäße, ein Messbecher und ein Oximeter, womit wir den Sauerstoff im Wasser messen.
Das Oximeter zeigt einen Wert von 103% bei 8,78 Milligramm. Der Sauerstoffgehalt im Rhein befindet sich damit in einem sehr guten Bereich. Unterhalb von 4 Milligramm kann es für die Fische kritisch werden. Das ist aber in Koblenz nie der Fall.
Aus dem Wasser, das wir jetzt noch in dem Eimer haben, füllen wir jetzt eine Phytoplanktonprobe ab. Die ist in einer kleinen 100 Milliliter Braunglasflasche. Dann nehmen wir einfach so einen kleinen Messbecher, den wir auch mitgebracht haben, und füllen das ab. Das gleiche machen wir auch mit Zooplankton. Das ist dann mit Formol fixiert. Dafür müssen wir jetzt noch ein paar Eimer ziehen. Das Ganze wird dann durch ein Zooplanktonnetz geschüttelt und gezählt, wie viele Liter das sind insgesamt, damit man dann am Ende das hochrechnen kann auf das Wasservolumen eben.
Beim Zooplankton handelt es sich um kleine Tiere wie zum Beispiel Kleinkrebse und Fischlarven. Diese sind ein Indikator für den ökologischen Zustand eines Gewässers. Wie schon zuvor erwähnt, ist der Begriff Phytoplankton ein Sammelbegriff für die im Wasser lebenden Algenarten und Cyanobakterien, also auch die Blaualgen. Zum Schluss der Probenahme nehmen die BFGler noch einen Eimer Wasser aus dem Rhein. Im Labor wird dieses dann noch auf die sogenannten physikochemischen Parameter wie Leitfähigkeit, Trübung und pH-Wert untersucht. Diese geben einen ersten Eindruck über den physikalisch-chemischen Zustand der Probe. Sind die Proben dann in der BFG, finden die Analysen unter anderem in den molekularbiologischen Labors statt. Auch im Jahr 2022, als im August das massenhafte Fischsterben in der Oder begann. Dr. Sascha Krenneck ist Biologe und forscht in der BFG an Methoden, die Biodiversität aquatischer Lebensgemeinschaften mit molekulargenetischen Analyseverfahren ohne große Eingriffe in die Natur zu erfassen und zu bewerten.
Das Landeslabor Berlin-Brandenburg und das Landesamt für Umwelt in Brandenburg hat in Abstimmung mit dem BMUV bei der BFG um Amtshilfe gebeten, um Wasserproben aus der Oder auf potenzielle Schadstoffe und Toxine zu untersuchen, die eben eventuell für das Fischsterben in der Oder verantwortlich sein könnten. Und ja, da zunächst nicht klar war, was die direkte Ursache für dieses Fischsterben sein könnte, wie zum Beispiel ein Chemieunfall oder ähnliches, ja, war die Suche relativ breit gefächert und die Proben wurden deswegen mit einem sehr großen Portfolio untersucht. Deshalb waren dann auch relativ viele Fachbereiche und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BFG an den Untersuchungen beteiligt. Von der chemischen Analytik über die Hydrologie und Ökotoxikologie bis zur Planktonanalytik und dann Molekularbiologie bei uns im Referat U2. Wir haben in dem Sinne zur Ursachenaufklärung beigetragen, indem wir Wasserproben von der Oder bekommen haben, die wir dann entsprechend aufgearbeitet haben mittels eDNA-Analytik. Die Wasserproben stammten dabei von Stichproben während der Oderkatastrophe, also während des Fischsterben-Events. und auch von kontinuierlich genommenen Tagesmischproben aus dem Flusswasser der Messstation Hohenwutzen, die durch die BFG betrieben wird.
Mithilfe der eDNA-Analytik, der Buchstabe E steht hier für Environmental oder Umwelt-DNA, können die BFG-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anhand des vorhandenen Erbguts in Umweltproben die darin enthaltenen Organismen bestimmen. Dabei helfen ihnen zum Beispiel Haare, Hautschuppen, Ausscheidungen oder abgestorbene Zellen, die von den Lebewesen ins Wasser abgegeben werden.
Und dabei kann die DNA sowohl noch zellulär gebunden vorliegen oder dann auch eben extrazellulär, was man dann so als sogenannte freie DNA bezeichnet. Wir bei uns definieren eDNA oder Umwelt-DNA generell als genetisches Material, das in Umweltproben wie Wasser, Boden oder Sediment bzw. Luft eben isoliert wurde, ohne vorab bestimmte Organismen zu selektieren. Und daher kann die eDNA nicht nur freie oder zellulär gebundene DNA beinhalten, sondern auch organismische DNA, wie zum Beispiel von mikroskopisch kleinen Organismen wie Bakterien oder Algen in den Wasserproben oder auch Mikro- oder Meiofauna in Boden- oder Sedimentproben.
Die Vorteile der Detektivarbeit liegen dabei laut Krennig auf der Hand.
Klassischerweise werden Organismen morphologisch unterschieden und mit der eDNA-Methode können wir eben Organismen, die zum Beispiel schwer morphologisch bestimmbar sind, eben anhand ihres DNA-Codes bestimmen. Und dabei bietet die eDNA-Methode eben auch eine nicht-invasive Probenart, indem zum Beispiel Fische direkt aus dem Wasser, direkt aus der Wasserprobe bestimmt werden können, ohne dass die Fische eben vorher gefangen werden müssen, sondern einfach durch die Ausscheidung oder Absonderung von DNA in das Gewässer und der Wasserprobe.
Momentan wird die eDNA-Methode überwiegend unterstützend eingesetzt, denn mit ihr ist es noch schwierig abzuschätzen, wie häufig die Organismen einer Art im Gewässer vorkommen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können daher zurzeit nur qualitative und keine quantitativen Aussagen treffen. Für die Bewertung von Gewässern anhand der Artenhäufigkeiten sind jedoch immer noch absolute Zahlen notwendig, also wie viele Individuen einer Art in dem Gewässer leben. Die BFG forscht aber auch an neuen DNA-Methoden. Diese sollen es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen, die Arten durch das in einer Wasserprobe vorhandene DNA-Material auch direkt im Gelände zu bestimmen. Das sei durch die Analyse von langen DNA-Fragmenten mit neuesten Sequenziertechniken möglich. Die langen DNA-Moleküle weisen dabei einen höheren Informationsgehalt auf als kurze DNA-Moleküle und verbessern somit die Artbestimmung mittels eDNA-Analytik. Sascha Krennig.
Bei uns in der mikrobiellen Ökologie etablieren wir zum Beispiel in dem Forschungsprojekt Digitax jetzt ebenfalls eine weitere Sequenziertechnologie, die zum einen eben die Möglichkeit bietet, lange DNA-Sequenzen oder lange DNA-Abschnitte zu sequenzieren und ebenfalls auch noch die Möglichkeit bietet, mobil im Feld beziehungsweise bei uns im BFG-Laborbus zu sequenzieren. Und das hat den Charme, dass wir dann dadurch die Zeit bzw. die Dauer von der Probenahme bis zum Ergebnis wesentlich verkürzen können. Und das kann zum Beispiel im Zuge solcher Ereignisfälle wie der Oder-Katastrophe natürlich von großem Vorteil sein, weil man dann schneller zu Ergebnissen gelangt.
Als die Wasserproben von der Oder im August 2022 in der BFG eintrafen, mussten die BFG-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch noch die Standardmethoden anwenden, um die Algen zu identifizieren. Die vorher bereits erwähnten neuen Methoden zur Analyse von langen DNA-Molekülen waren hierfür noch nicht verfügbar. Im Labor mussten daher erstmal die Algen kultiviert werden.
Und das hat aber natürlich auch die Möglichkeit geboten, dass die mit den Algen später auch noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden konnten. Zum Beispiel hinsichtlich der Toxinanalytik. Das heißt also, die Toxine, die von der Alge gebildet werden, die mutmaßlich eben zu dem Fischsterben in der Oder geführt haben, konnten dann zum Beispiel im Referat G2 nicht nur in den Wasserproben identifiziert werden, sondern auch aus den Algenkulturen. Und dadurch hatte man eigentlich den ziemlich präzisen Nachweis, dass die Alge, die wir isoliert haben, auch die potenzielle Ursache für das Fischsterben in der Oder ist.
Zunächst analysierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem BFG-Referat G2 Gewässerchemie die Wasserproben vom 1. bis 23. August 2022. Diese stammten von der Messstation Hohenwutzen, die Teil eines weiteren Messnetzes der BFG ist. Zusätzlich standen noch frische Proben von der Messstation Frankfurt-Oder vom 16. und 24. August zur Verfügung. Zu Beginn der Analysen war jedoch noch nicht bekannt, nach welchem Stoff die BfG-Expertinnen und Experten überhaupt suchen sollten. Dr. Michael Schlüsener aus dem BfG-Referat Gewässerchemie ist Chemiker und sucht nach neuen unbekannten Stoffen in unseren Gewässern.
Wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Vorahnung, was es überhaupt sein konnte. Wir haben unsere gesamte Analytik angewandt, die wir an der BfG bieten können. Sprich, wir haben ergebnisoffen erstmal analysiert, um dann hinterher mit den Ergebnissen versuchen, den Stoff einzugrenzen. Wir hatten uns erhofft, dass wir dadurch schneller und direkter auf den Verursacher kommen können. Wir haben nach Metall und Metalloiden untersucht, also mittels ICP-Massenspektrometrie Schwermetalle untersucht. Wir haben mittels Ionenchromatographie Nitrat, Nitrit, Sulfat, Phosphat untersucht und Chlorid. Mittels Gaschromatographie haben wir leichtflüchtige Verbindungen versucht zu identifizieren. Und mittels Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie haben wir versucht, polare Verbindungen, polare organische Verbindung im Wasser zu analysieren. Mittels Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie konnten wir etwas über 75 Substanzen identifizieren, die mit dem Fischsterben korrelieren. Aber keine dieser identifizierten Substanzen ist verantwortlich für das Fischsterben. Wir haben uns erstmal gewundert, so was, an was kann es denn jetzt eigentlich liegen? Was ist denn jetzt verursachlich für dieses Fischsterben? Und da mussten wir Also bisher hatten wir uns nur auf das Wasser, auf die Wasserphase konzentriert. Wir haben gefiltertes Wasser analysiert. In einem zweiten Schritt sind wir dann auf ja, den Feststoff im Wasser zurückgegangen und haben ihn weiter untersucht mittels Flüssigkeitschromatographie. Und in diesen Extrakten des Feststoffes, also des Filterkuchens, konnten wir dann ein Algentoxin identifizieren. Mithilfe vorher publizierter Daten einer Arbeitsgruppe um Binzer et al. Konnten wir eine spezifische Masse identifizieren, die eindeutig zu einem Algentoxin, dem Primnesin Pavum B1-Typ, passt.
Bei der Suche nach dem Algentoxin haben auch Rückstellproben vom 1.8. bis zum Eintreten des Fischsterbens geholfen, die die BfG im Rahmen eines gesetzlichen Auftrags nimmt.
Somit hatten wir die seltene Möglichkeit zu sagen, so was ist denn jetzt der Unterschied in dem Wasser der Oder vor dem Fischsterben zum Fischsterben. Und so konnten wir eindeutig identifizieren, diese Substanz war davor noch nicht da, sondern ist erst spezifisch mit dem Fischsterben aufgetaucht. Und somit konnten wir eine Korrelation herstellen zwischen Substanz und toten Fischen.
Auch wenn es in manchen Jahren keine größeren Algenblüten in der Mosel oder der Oder gibt. Die BfG bleibt den Algen in unseren Bundeswasserstraßen auf der Spur. Warum das so wichtig ist, gerade bei Trockenheit und steigenden Temperaturen, darüber habe ich in dieser Folge mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der BfG gesprochen. Um die Prozesse, die die Algenblüten begünstigen, besser zu verstehen, betreibt die BfG ein Langzeitmonitoring mit innovativen Methoden wie der Analyse von eDNA und der Non-Target-Analytik, die wir in dieser Folge näher beleuchtet haben. Diese Ansätze helfen nicht nur dabei, Algenblüten frühzeitig zu erkennen, sondern auch die Auswirkungen natürlicher und menschlicher Einflüsse auf das Ökosystem und die Artenvielfalt in Flüssen zu untersuchen. Ein Beispiel dafür war das Fischsterben in der Oder im Sommer 2022. Das Monitoring selbst wird zurzeit in zwei Forschungsprojekten kontinuierlich weiterentwickelt. Zum einen untersucht die BfG, wie Chlorophyllkonzentrationen, ein Indikator für Algenwachstum, mit Hilfe von Hyperspektralkameras an Brücken, Drohnen oder Satelliten präzise gemessen werden können. Außerdem arbeitet die Bundesanstalt zusammen mit dem Umweltbundesamt und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung daran, wie kostenfreie Software-Tools und Satellitendaten helfen können, flächenhafte Chlorophyllkonzentrationen und weitere Parameter für Gewässer zu ermitteln. Weitere interessante Informationen und nützliche Links zu den Themen Phytoplankton und Toxine und wie die BfG diesen auf der Spur ist, finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Bleiben Sie dran, bis zur nächsten Folge von Gewässerwissen.